Ich grüße euch ganz herzlich. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Und wir werden heute dieses Thema des Murrens weitermachen. Wir haben ja schon eine Predigt darüber gehabt aus dem Buch Numeri, 4. Buch Mose, Kapitel 11. Und wir werden heute auch wieder einen Abschnitt lesen aus Numeri, Kapitel 11. Und wir werden aber auch ein bisschen einen Schritt zurück machen und einfach dieses Thema des Murrens auch im Gesamtkontext der 5 Bücher Mose anschauen und der Psalmen. Aber ich lese heute für den Predigttext aus Numeri Kapitel 11, Verse 10 bis 23. Vierte Buch Mose, Kapitel 11, 10 bis 23. Als nun Mose das Volk weinen hörte, in jeder Familie, jeden am Eingang seines Zeltes, da entbrannte der Zorn des Herrn sehr, und es missfiel auch Mose. Und Mose sprach zu dem Herrn: Warum handelst du so übel an deinem Knecht? Und warum finde ich nicht Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Habe ich denn dieses ganze Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagst: Trage es an deine Brust, wie die Amme einen Säugling trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch nehmen, um es diesem ganzen Volk zu geben? Denn sie jammern vor mir und sprechen: Gib uns Fleisch zu essen. Ich kann dieses ganze Volk nicht allein tragen, denn es ist mir zu schwer. Und wenn du so an mir handeln willst, so töte mich auf der Stelle, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht länger ansehen muss. Da sprach der Herr zu Mose: Versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie die Ältesten des Volkes und seine Vorsteher sind, und führe sie vor die Stiftshütte, dass sie dort bei dir stehen. Und ich will herabkommen und dort mit dir reden. Und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, dass sie mit dir an der Last des Volkes tragen, und du sie nicht allein tragen musst. Und du sollst zum Volk sagen: Heiligt euch für morgen, und ihr werdet Fleisch essen, denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt: Wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns gut in Ägypten. Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben, und ihr sollt essen. Nicht bloß einen Tag lang sollt ihr essen, nicht zwei, nicht fünf, nicht 10, nicht 20 Tage lang, sondern einen ganzen Monat lang, bis es euch zur Nase wieder herauskommt und euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen habt, weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt: Warum sind wir nur aus Ägypten gezogen? Und Mose sprach: 600.000 Mann Fußvolk sind es, in deren Mitte ich bin. Und du sprichst: Ich will ihnen Fleisch geben, das sie einen Monat lang zu essen haben. Kann man so viele Schafe und Rinder schlachten, dass es für sie genug ist? Oder kann man alle Fische des Meeres einfangen, dass es für sie genug ist? Der Herr aber sprach zu Mose: Ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt wirst du sehen, ob mein Wort vor dir eintreffen wird oder nicht. Und dann lesen wir ein paar Kapitel weiter aus Numeri, Kapitel 14, einen Vers, den Vers 11. Und der Herr sprach zu Mose: Wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Bis hierin das Wort Gottes wird. Beten noch einmal vor der Predigt. unser Herr und Gott, wir bitten dich, hilf uns, Situationen des Murrens in unserem Leben so zu erkennen und zu sehen, wie du sie siehst. Verändere unseren Blick und auch unsere Einschätzung, auch unsere Gefühle, unser Empfinden für die Versuchung des Murrens. Und gib uns den Blick des Glaubens durch deinen Heiligen Geist. Amen.
Amen.
Wir haben ja letztes Mal über die ersten 10 Verse nachgedacht im Kapitel 11. Und einfach für die, die nicht dabei waren, wenn wir jetzt zurückschauen würden, was ist eigentlich passiert? Das Volk murrt und wird auch besonders von einer Gruppe angestachelt zum Murren. Sie murren gegen Mose und sie kommen zu ihm und sagen, wir haben dieses Manna tagtäglich, wir können das nicht mehr sehen. Und wir sehnen uns danach zurück nach den Sachen, die wir in Ägypten hatten, nach Zwiebeln, Knoblauch und so weiter. Und sie murren gegen Moses. Und dann kommt dieses Gebet, was Moses spricht zu Gott, was wir heute gelesen haben. Und wir haben letztes Mal verschiedene Symptome des Murrens angeschaut. Woran kann man das Murren eigentlich erkennen? Wo liegt der Unterschied zwischen legitimen Klagen und dem Murren? Und das ist eigentlich auch immer automatisch der erste Schritt, den Gott uns machen lässt, wenn er uns befreit von Sünde. Er zeigt uns die Symptome auf und hilft uns, die Sünde zu erkennen. Und der zweite Schritt, den wollen wir heute gehen, ist der, dass Gott uns aufzeigt, wie sündhaft die Sünde ist. Wie ekelhaft, könnten wir sagen. Und wie nieder und böse hier in dem Fall das Murren ist. Eine wichtige Motivation, die eigene Wohnung aufzuräumen, ist, dass wir den Schmutz beginnen zu sehen und es uns davor beginnt zu ekeln. Der Ekel ist nicht etwas Angenehmes, aber es ist eine wichtige Sinneswahrnehmung, weil sie uns eben dahin bringt, uns zu trennen von dem, was uns langfristig schadet. Zusammen mit dem Ekel kommt oft auch ein Schämen. Wir schämen uns vielleicht, wenn ein Besuch kommt und sieht, wie schmutzig es bei uns zu Hause ist. Und die Anleitung der Schrift bezüglich dem Murren bei uns persönlich, aber auch das Murren bei unseren Liebsten, bei unseren Kindern vielleicht, bei unseren Freunden, ist, dass wir beginnen zu sehen und zu fühlen auch, wie schämenswürdig das Murren ist. Und wir werden heute 3 Aspekte anschauen, die uns dazu auch helfen sollen. Und der erste Aspekt ist, Murren ist an und für sich ekelhaft, weil es uns selbst und unsere Beziehungen vergiftet. Wir haben das in gewisser Weise letztes Mal schon gesehen und wir werden hier ein bisschen was auch wieder aufgreifen von letztes Mal. Aber schaut einfach einmal, welchen Effekt das Murren der Israeliten auf Mose hatte. Mose spricht zum Herrn und er sagt im Vers 11, warum handelst du so übel an deinem Knecht? Also er sieht das Murren der Israeliten und er interpretiert es als ein großes Übel, was auf ihn gelegt wird. Er nennt es eine große Last. Er sagt, dass Gott die Last dieses Volkes auf ihn gelegt hat. Und er sagt, habe ich dieses Volk empfangen? Und er sagt, sie jammern vor mir. Im Vers 13 und im Vers 15 nennt er es ein Unglück, dass ich dieses Unglück nicht mehr länger ansehen muss. Das heißt, wir sehen so richtig den Ekel, den Moses empfindet vor dem, was er erlebt. Und dieser Mann, der selbst vor dem mächtigen Pharao nicht eingeknickt ist, wird jetzt aufgerieben durch dieses Gift des Murrens. Und es gibt einige Gründe, wieso Murren so giftig ist für uns selbst und unsere Beziehung. Und wir haben letztes Mal schon einiges gesehen. Ich will noch mal 3 Aspekte aufgreifen. Nämlich erstens, Murren kommt daher, dass man eine verborgene Lüsternheit nach irdischen Dingen hat. Wir haben das letztes Mal im Vers 4 gesehen. Und ich lese euch nochmal den Satz, das herbeigelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern. Und das sehen wir auch in unserem Murren, nicht wahr? Sagen wir mal, ein Kind hat seine Aufgaben für diesen Tag erledigt und es ist noch einiges vom Nachmittag übrig und es hatte sich schon auf das Lego-Spielen gefreut. Und dann kommt die Ansage von Papa und Mama, dass wir noch ein wenig das gute Wetter nutzen wollen und spazieren gehen. Und dass die Kinder dann im Wald spielen dürfen. Und das Kind beginnt dann das Gesicht zu überziehen und er sagt, nie kann ich einfach mal für mich Lego spielen. Immer müssen wir spazieren gehen. Spazieren ist langweilig. Was passiert in diesem Kind? Da ist ein Wunsch, eine Begierde, die das Murren hervorbringt. Das Begehren ist nach dem Lego-Spiel, die Zeit mit dem Lego-Spielen. Der an und für sich unschuldige Wunsch wird zu einer Begierde, die das Herz übernimmt und vergiftet. Und diese Begierde bewirkt, dass die Mundwinkel sich unschön verziehen, dass es nicht mehr angenehm wird, mit dem Kind zusammen zu sein und es zu erziehen. Wir haben zweitens gesehen, dass Murren mit einer selektiven Vergesslichkeit einhergeht. Wir haben gesehen, wie das Volk zurückdenkt an die Gurken, an die Melonen, an den Lauch und Zwiebeln in Ägypten und dabei völlig vergaßen, dass sie gerade aus der Sklaverei befreit wurden. Sie vergaßen die Peitschenhiebe, das Schuften, den Kindermord Pharaos und so weiter. Das heißt, dass beim Murren sich zeigt, dass unser Denken mit Falschheit und Lügen behaftet ist. Vielleicht hat das Kind in dem Fall am Vortag schon Lego spielen dürfen und sagt aber trotzdem, nie kann ich einfach mal für mich Lego spielen. Es vergisst auch völlig, dass bei Spaziergängen eigentlich auch viel Spaß involviert ist, dass es Pfützen gibt und Blätter gibt, die man rumschmeißen kann und so weiter und dass sie sich gegenseitig jagen dürfen im Wald. Und es schleicht sich ein falsches Denken auch bezüglich seiner Eltern ein. Die Eltern werden jetzt als mies, als nicht gönnend dargestellt. Obwohl sie sich überlegt haben, dass es für das Kind gut wäre, wenn es spazieren geht. Und drittens, wir beginnen, uns übermäßig zu beschweren und zu manipulieren. Wir haben ja letztes Mal das manipulative Weinen der Israeliten gesehen. Wir haben gesehen, wie Murren sich eben oft tarnen kann und sich als legitime Beschwerde verkleidet. Aber alles wird gemacht, um sich den anderen gefügig zu machen und doch irgendwie zu dem zu kommen, was man sich begehrt. Und in unserem Beispiel, wir wissen auch, dass Kinder sehr gut auch schon im jungen Alter manipulativ sein können. So, nie kann ich einfach mal Lego spielen. In anderen Worten, ihr liebt mich eigentlich zu wenig, dass ihr mir nicht mal so was Kleines zwischendurch gönnt. Und Kinder sagen auch manchmal ganz oft, du hasst mich, Mama, du hasst mich, Papa, du gibst mir nie was Gutes. Und das ist manipulativ. Es wird ein schlechtes Gewissen geweckt im anderen. Und wir Erwachsene, wir sehen bei Kindern ganz schnell, wie offensichtlich hässlich das Murren ist und wie man nicht mehr gern mit diesem Kind zusammen ist, aber wir merken vielleicht weniger schnell, dass wir Erwachsene auch genauso gut drin sein können. Zu dem Punkt der Manipulation, wir sind subtiler, aber die Sünde kann genau die gleiche sein. Nehmen wir mal den Vater dieses Kindes am nächsten Morgen auf der Arbeit und sein Arbeitgeber zitiert ihn ins Büro. Und er gibt ihm eine Aufgabe auf, die dieser Vater nicht gerne tut. Und die Aufgabe an und für sich ist zwar sinnvoll, aber der Chef hat jedes Recht, ihm diese Aufgabe zu geben. Aber dieser Mann hatte sich doch schon so viel vorgenommen für den Tag und er will diese Aufgabe nicht machen. Und das ist auch wieder eine Begierde, nicht wahr? Eine Begierde, das zu machen, was man sich vorgenommen hat, seinen eigenen Plan durchzusetzen. Und jetzt kommt dieser Chef in die Quere. Und auch hier denkt man sich vielleicht, immer bin ich es, der diese Dinge machen muss. Die anderen sind sich doch viel zu schade dafür. Und man beginnt schlecht zu denken über den Chef, über seine Arbeitskollegen. Und das passiert bei uns in Sekundenbruchteilen manchmal. Und dann kommt die Manipulation. Dieser Mann rastet vielleicht nicht aus, aber seine Antwort seinem Chef gegenüber kommt mit einem Zögern. Und die Mimik sagt aus, dass diese Aufgabe gerade sehr ungelegen kommt. Die neue Genfer Übersetzung von Philipper 2, Vers 14 sagt, tut alles ohne Murren und ohne langes Hin- und Herreden. Also Paulus sieht auch, dass das Manipulieren sehr stark mit dem Murren einhergeht und dass wir gut darin sind, hin und her zu reden. Der eine Charaktertyp manipuliert, während der andere sich offen beklagt und sich selbst vor anderen bemitleidet. Wir hatten also letztes Mal schon gesehen, dass Murren also etwas Lüsternes ist, dass Murren mit Lügen, falschem Denken einhergeht und dass Murren sich in viel Klagen und Manipulieren äußert. Und das sind alles Dinge, die uns selbst und unsere Beziehungen vergiften, nicht wahr? Niemand ist gerne mit einem murrenden Kind. Kein Arbeitgeber schätzt einen murrenden Arbeitnehmer. Ich kannte eine Frau, die eine Spezialistin war, alles und jeden für das Leid in ihrem Leben verantwortlich zu machen. Und sie merkte nicht, dass einfach durch ihr Murren ihr Leid sich um ein Zehnfaches vergrößerte. Ihre Kinder waren nicht mehr gerne bei ihr. Ihr Mann zog sich immer mehr zurück. Und sie wurde immer einsamer und selten sah man sie freundlich sein oder Gutes tun oder dienen. Es war wie ein Gift, was ihr ganzes Umfeld vergiftete. Und diese Männer, die eben lüstern waren nach dem Essen, was sie jetzt in der Wüste nicht mehr hatten, die hatten die ganze Gemeinde mit dem Murren vergiftet, die ganze Gemeinde Gottes, bis hin zu Mose. Und ist das nicht schon ein Ekel, Grund genug, liebe Geschwister, ein Grund genug, eine große Scheu zu empfinden vor dieser Sünde. Stell dir mal vor, du merkst plötzlich, dass dein Hemd furchtbar stinkt. Ja, du schaust herunter und siehst einen großen, ekligen, grünen, stinkenden Fleck. Und du bist mitten unter Leuten und du merkst plötzlich, wie die ganzen Unterhaltungen in der Vergangenheit so belastet waren. Und du wusstest gar nicht, wieso und wieso die Leute um dich herum einen weiten Boden gemacht haben. Und du verstehst jetzt plötzlich, wieso das so war. Und du würdest doch versuchen, dann diesen Fleck so schnell wie möglich loszuwerden. Es würde dich sehr ekeln davor, aufgrund auch des Effekts, der Auswirkung, was die Sünde hat. Das heißt, schon nur, wenn wir den Menschen in Bezug auf sich selbst und seine Mitmenschen betrachten, ist diese Sünde ein furchtbares Übel. Aber unser Text zeigt uns auf, dass unser Murren in Bezug auf Gott gesehen werden muss. Wir müssen sehen, wie abstoßend unser Murren ist, weil es vor dem Herrn stattfindet. Und das ist der zweite Punkt für heute Morgen. Erkenne, dass dein Murren immer vor dem Herrn stattfindet. Als Moses diese ganze Last des Klagens der Israeliten gegen ihn vor Gott bringt, da konfrontiert Gott den Moses und das Volk Israel mit genau dieser Tatsache, dass sie nicht gegen Moses, sondern gegen ihn murren. Wenn wir Vers 18 noch einmal lesen. Und zu dem Volk sollst du sagen, heiligt euch für morgen, dann werdet ihr Fleisch essen, denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt. Mose hatte vorher in seinem Gebet gesagt, dass sie in seinen Ohren, dass sie zu ihm murren. Aber Gott sagt dann nochmal im Vers 20, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen und vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir nur aus Ägypten ausgezogen? Wir müssen also erkennen, dass all unser Murren letztlich vor dem Herrn geschieht. Und der Grund ist, dass Gott in ihrer Mitte ist, sehen wir im Vers 20. Er wohnt durch seinen Geist inmitten seines Volkes. Und in dieser Situation vor dem Arbeitgeber hat der Mann ja vor sich eigentlich gelebt. Es war ihm nicht bewusst, dass er vor dem Herrn murrt. Das Kind hatte vergessen, dass es eigentlich um den Herrn geht, dass es eine weitere Person gibt in diesem Raum als seine Mutter oder sein Vater. Und ich möchte euch fragen, heute Morgen geht es dir manchmal ähnlich, dass dein Murren dich davor blendet, dass die Gegenwart Gottes da ist. Wir brauchen ein tiefes Verständnis dafür, dass jeder Augenblick unseres Lebens vor ihm gelebt wird. in seiner heiligen Gegenwart. Erinnere dich daran. Und sieh in diesen Situationen, wo du herausgefordert bist, wo du in Versuchung bist zu murren, sieh, wie unpassend das Murren doch ist vor diesem großen König. Die Israeliten sollten nichts Unreines im Lager haben, damit Gott nichts Anstößiges unter ihnen sieht und sich von dir abwendet, sagt das Gesetz. Und genauso ist es schandhaft, die Gegenwart Gottes mit unserem Murren zu beflecken. Und es ist ein Grund, weshalb wir uns schämen sollten für das Murren. Und dann der dritte Grund, und wir sehen in unserem Text diesen dritten Grund, wie das Murren des Volkes mit Unglauben verbunden ist. Wir lesen im Vers 4 in 4. Mose 11, und auch die Söhne Israels weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? In anderen Worten, wir kennen niemanden, der uns Fleisch zu essen geben. Es gibt keinen mächtigen Gott, der uns helfen kann. Und das Neue Testament sagt uns, dass der Großteil des Volkes Israels ungläubig war. Das ist in 1. Korinther 10. Aber selbst Moses, und übertragen auf uns, wenn wir wirklich zu Christus gehören, wenn wir Glauben haben, bei ihm selbst sehen wir noch Reste dieses ungläubigen Denkens. Und wir sehen, dass Moses zwar zu Gott betet, aber in seinem Beten sowohl Gottes Macht als auch Gottes Gnade in Frage stellt. Er gibt eigentlich diese ungläubige Frage des Volkes einfach weiter an Gott. Woher soll ich Fleisch nehmen, sagt er im Vers 13, um es diesem ganzen Volk zu geben? Woher? Wer wird mir das geben? Und nachher, als Gott ihm sagt, dass er ganz viel Fleisch senden wird, sagt Mose im Vers 21, 600.000 Mann Fußvolk zählt das Volk, in dessen Mitte ich bin. Und da sagst du, Fleisch will ich ihnen geben, dass sie einen ganzen Monat davon essen? Und er beginnt dann Gott zu erklären, wie das eigentlich unmöglich ist. Er sagt, Gott, du hast jetzt gerade etwas gesagt, was nicht richtig sein kann. Er hat ihm gesagt, schau mal einfach die Bilanz, ne, wie viele Schafe und Rinder für diese Menschen geschlachtet werden müssen, dass es ausreicht. Und er sagt, es ist unmöglich, Gott, die Rechnung geht nicht auf. Mose glaubt auch nicht, dass Gott die Macht hat, dies zu tun. Und ich habe gesagt, Moses stellt nicht nur die Macht Gottes in Frage, sondern auch die Gnade Gottes in Frage. Und schaut nochmal in Vers 11, in Numeri Kapitel 11, Vers 11. Und Moses sagte zu dem Herrn, warum hast du deinem Knecht so schlecht gehandelt? Hast du an deinem Knecht so schlecht gehandelt? Und warum habe ich in deinen Augen, und warum habe ich nicht in deinen Augen Gnade gefunden, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Also er zweifelt die Gnade Gottes an. Und unser Murren ist also nie neutral gegenüber Gott. Murren ist also immer auch ein Murren vor Gott und gleichzeitig eine Aussage über Gott. Und stellt immer entweder seine Macht oder seine Gnade oder beides in Frage. Und das stimmt nicht wahr. In diesen Situationen verlieren wir den Blick für Gott, den Allmächtigen. Wir sagen Gott eigentlich, dass die Situation ihm entglitten ist. Dass dieser Chef hier einen Strich durch die Rechnung macht und dass es eigentlich besser gewesen wäre, wenn der Chef nicht gekommen wäre. Und wir sagen Gott, hier ist ein Fehler passiert. Oder wir sagen Gott, dass Gott uns etwas Gemeines reinwirkt. Wir sagen, dass das Kind, was sich gerade beklagt oder die Ehefrau, mit der wir es gerade nicht gut haben, dass das alles Dinge sind, wo Gott gemein ist zu uns. Und wir stellen seine Gnade in Frage. Nun, wieso ist das jetzt etwas Ekelhaftes? Wieso ist Mangel an Glaube etwas Schlimmes? Wieso sollten wir uns dafür schämen? Mangel an Glaube wird ja oft als Ausrede genommen. Und man sagt Dinge wie, ja, ich kann einfach in diesen Momenten nicht glauben, dass Gott es wirklich gut meint. Aber die Schrift lehrt uns zu sehen, dass dieser Unglaube in Wirklichkeit nicht darauf zurückgeht, dass wir einfach intellektuell das nicht hinkriegen oder dass wir zu wenig Beweise hätten, sondern dass wir es einfach nicht glauben wollen. Und das ist das, was so erschreckend ist an diesem Text und an diesen Texten des Alten Testaments, die über das Murren reden. Die Gnade Gottes wird nicht einfach so in Frage gestellt von dem Volk, sondern sie wird gegen alle Vernunft in Frage gestellt. Und wir müssen verstehen, dass der Glaube nicht etwas ist, was gegen Vernunft geht, sondern der Glaube ist etwas, was vernünftig ist. Der Unglaube ist das, was unvernünftig ist. Und wenn wir mal zurückdenken zu dem Volk Israel in der Wüste, Gott hatte sie schon übernatürlich versorgt mit Manna, aber auch schon mit Fleisch, mit Wachteln. Wenn wir in Exodus 16 lesen, da ist dieses erste Mal, das zweite Mal schon, wo sie murren vor Gott und Gott gibt ihnen Manna und Wachteln. Und trotzdem, dass sie das erlebt haben, kommen sie jetzt nicht zu ihm mit ihrem Bitten im Vertrauen, dass er es gut meint. Und das hilft uns auch etwas zu sehen, wie frech und wie verächtlich ihre Aussage eigentlich ist. Wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wer wird uns geben, als gäbe es nicht einen großen Gott, der schon Fleisch gegeben hat? Und auch bei Mose müssten wir doch sagen, Mose, hast du nicht in außerordentlichem Maße erlebt, wie gnädig Gott ist? Wie sehr er dich und das Volk in großer Geduld und Liebe ertragen hat. Von Kindheit auf, er hat dich im Nil gerettet und getragen. Wie oft hat er dir und deinem Volk vergeben? Und wie stark war doch sein Arm, als er die Ägypter zerstört hat? Und deshalb sagt Gott ganz klar, dass das Volk ihn verachtet. In Kapitel 11, Vers 20 sagt er, dass sie ihn verworfen haben. Und wenn wir eben drei Kapitel weiterlesen, in Numeri Kapitel 14, das ist direkt nach der Rückkehr der Kundschafter, wo das Volk dann sagt, dass das Land nicht gut ist, in das Gott sie bringt. Sie sagen, das Land frisst seine Einwohner auf. Sie sagen, es ist unmöglich, da reinzugehen. Die Leute sind höher uns, es waren ja Riesen in diesem Land. Und sie sagen, die Leute haben Städte, die sind so hoch, deren Mauern, dass wir keine Chance haben. Und das Volk beginnt zu murren. Und Gott sagt dann im Vers 11, wie lange will mich dieses Volk verachten? Und wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Was der Herr hier sagt, ist, zum einen spricht er eben wieder über diesen Unsinn ihres Unglaubens. Dass es einfach keinen Sinn ergibt, so viele Zeichen zu sehen und zu sehen, dass Gott die Armee des Pharaos besiegt hat und dann zu bezweifeln, dass er auch diese Riesen in Kanaan beziehen kann. Das ist unsinnig. Unglaube ist also ein bewusstes Unterdrücken des Offensichtlichen, ein Unterdrücken von Wahrheit. So sagt es Paulus dann im Neuen Testament, in Römer Kapitel 1, Vers 18. Er redet über die gottlosen Menschen und er sagt dann, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, unterdrücken. Und er sagt, dass dieses offensichtliche Leugnen der großen Taten Gottes seine innere Agenda aufzeigt, in Numeri Kapitel 14. Es ist nicht, dass sie es nicht sehen könnten. Sie wollen Gott nicht vertrauen und sie verachten Gott. Und deshalb ist ein Infragestellen von Gottes Gnade und Macht wirklich etwas Ekelhaftes. Es ist etwas Böses. Es ist ein Ausdruck von Verachtung für Gott. Und deshalb beschreibt Gott diesen murrenden Mangel an Vertrauen als etwas Ekelhaftes. Psalm 106 greift dieses Thema auf und im Vers 25 sagt der Psalmist, sie murrten in ihren Zelten, hörten nicht auf die Stimme des Herrn. Und Vers 40, Gott verabscheute sein Erbteil. Wieso haben wir oft so viel Mühe, uns in schwierigen Situationen daran zu erinnern, dass Gott alles unter Kontrolle hat, dass Gott uns nicht gibt, was nicht gut wäre für uns? Und der Grund ist nicht einfach nur Vergesslichkeit, sagen diese Schriftstellen. Sie sagen, dass wir das vergessen aufgrund unseres in Adam verehrten Gotteshasses. Und das wiederum zeigt uns, dass wir in Wahrheit viel weniger Liebe für Gott haben, als wir uns manchmal vormachen, nicht wahr? Wenn wir denken, wie schnell wir sind zu murren, wie schnell wir sind, Dinge zu vergessen, wie schnell wir sind darin, Gottes Gnade in Frage zu stellen. Und wie sehr sollte uns das betrüben, nicht wahr, liebe Geschwister, wie was in uns drin ist. Dieses Volk war das gleiche Volk, was die großen Taten Gottes mit Freude besungen hatte am Roten Meer. Sie hätten wahrscheinlich alle gesagt, ja, wir dienen dem Herrn. Sie hielten sich an seine Marschordnungen. Sie folgten der Wolke. Und Gott sagt, wie lange will mich dieses Volk verachten? Sie hassen den, der sie befreit hat. Und wieder gibt uns die Schrift diesen Grund, weshalb das Volk Israel murrt. Es gibt so viele Stellen in Exodus und Numeri, das ist eigentlich so die Erzählung von dem, was passiert in der Wüste. Ja, wir haben auch viele Kapitel dazwischen, dann ab Exodus 20 ist viel über das Gesetz. Levitikus ist auch über den Opferdienst und über das Gesetz. Und wir haben sehr viel wenig Erzähltext. Aber der ganze Erzähltext, eigentlich fast jedes Kapitel von Erzähltext, von dem, was passiert in der Wüste, da geht es um das Murren. Von Exodus bis hin zu 4. Mose. Und wir sehen das immer wieder sagt Gott und gibt Gott diesen schrecklichen Grund an, weshalb sie nicht glauben. Sie sind ein Volk, was einen starren, steifen Nacken hat, ein widerspenstiges Volk. In Numeri 14, in Vers 22 sagt er noch einmal, all die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, und mich nun 10-mal auf die Probe gestellt und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich in ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Und dieses Thema ist so offensichtlich, es wird immer wieder von den Psalmen aufgegriffen. Und ich möchte euch noch in einen Psalm reinnehmen, der dieses Thema aufgreift, im Psalm Nummer 78. Und er greift genau diese Betonung Gottes in 4. Mose auf und beschreibt die Wüstengeneration ab Vers 8 und beschreibt es, Psalm 78, Vers 8, als eine widersetzliche und widerspenstige Generation. Eine Generation, deren Herz nicht fest war und deren Geist nicht treu war gegen Gott. Und der Psalmist beschreibt dann, wie verächtlich ihr Denken über Gott ist, im Vers 19. Und sie redeten gegen Gott. Sie sprachen: Sollte Gott imstande sein, uns in der Wüste einen Tisch zu bereiten? Siehe, den Felsen hat er zwar geschlagen, und Wasser floss heraus und Bäche strömten. Wird er aber auch Brot geben können? Oder wird er seinem Volk Fleisch verschaffen? Darum, als der Herr es hörte, wurde er zornig und Feuer entzündete sich gegen Jakob und auch Zorn stieg auf gegen Israel, weil sie Gott nicht glaubten und nicht vertrauten auf seine Rettung. Vers 34, wenn er sie umbrachte, dann fragten sie nach ihm, kehrten um und suchten nach Gott. Und sie dachten daran, dass Gott ihr Fels sei und Gott der Höchste ihr Erlöser, doch sie betrogen ihn mit ihrem Mund und mit ihrer Zunge belogen sie ihn. In anderen Worten, sie konnten vor Hass und vor Widerspenstigkeit nicht einmal wahrhaftig umkehren. Und wir sehen so viele Plagen, die Gott schickt, nicht wahr? So viele Bestrafungen, so viel Züchtigung dieses Volkes. Und die Umkehr war immer eine Scheinumkehr, sagt dieser Psalm. Vers 40, wie oft waren sie widerspenstig gegen ihn in der Wüste, betrübten ihn in der Einöde. Wie immer wieder stellten sie Gott auf die Probe und kränkten den Heiligen Israels. Sie dachten nicht an seine Hand, an den Tag, da er sie von dem Bedrängen erlöste, als er seine Zeichen tat in Ägypten und seine Wunder im Gebiet Zoans. Und liebes Kind Gottes, wenn du seine Macht und Güte siehst in der Schöpfung, wenn du darüber hinaus sein Eingreifen in dein Leben erlebt hast, aus purer Gnade, ohne dass du es verdient hast, und wenn du sein treues Führen in der Vergangenheit gesehen hast, wie sehr sollte es dich dann bekümmern, dass in dir, in deinem Fleisch, eine solche Verachtung vor Gott wohnt? Und ja, wir sind, wenn wir in Christus sind, haben wir eine neue Natur bekommen. Und wir haben eine Natur bekommen, die beginnt, Gott zu lieben. Und die beginnt, entscheidend gegen diese alte Natur zu kämpfen. Und wir sehen das auch bei Mose, nicht wahr? Wir sehen, dass Mose umkehrt zu Gott und immer wieder zu Gott kommt. Und dass in all seinem Zweifeln doch ein Vertrauen da ist. Und wir werden auch nächstes Mal, so Gott will, wenn wir weitermachen in Nummer 11, werden wir sehen, wie Gott an seinem Knecht arbeitet und wie Mose selbst dann wieder beginnt, geistlich zu denken. Aber trotzdem sagt die Schrift, dass diese Natur, die wir von Adam geerbt haben, ein Teil ist von uns, immer noch in uns wohnt. Das heißt, wenn wir solche Situationen erleben, wo wir merken, dass wir zum Murren greifen, wo wir Mitleid, Aufmerksamkeit oder irgendwelche Dinge begehren und wo Murren sich als Option darstellt, das zu bekommen, wir müssen lernen, in diesen Situationen uns diesen Fragen zu stellen. Wo sehe ich Lüsternheit, falsches Denken, Manipulation? Und wo habe ich vergessen, dass Gott alles kontrolliert? Und wo vertraue ich nicht, dass er mich liebevoll erzieht? Und wo bin ich blind für seine Gnade? Aber wir müssen auch lernen, darin eine Traurigkeit zu spüren. Aufgrund unserer Bosheit. So wie Klagelieder sagt, was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Was murrt er? Er sollte sich tatsächlich über seine Sünde beklagen. Und wir müssen lernen, liebe Geschwister, als Teil unseres Wandels mit Gott, wie die Propheten sagten, dass uns die Schamröte ins Gesicht steigt, wenn wir murren, den verwerfen, der uns rettet. Wir müssen lernen, so zu fühlen und zu denken, dass das Murren unserer Kinder uns beschämt und für uns keine Nebensache bleibt und uns ins Gebet treibt. Und wir kommen jetzt zum letzten Punkt für heute und wir wollen gemeinsam überlegen, was ist das beste Mittel, uns zu helfen, unseren Unglauben und unser Murren im rechten Licht zu sehen. Und wie können wir den vollen Ekel unserer Sünde erkennen, ohne zu verzweifeln? Wie können wir mit diesem niederschmetternden Urteil über das Klagen unserer Kinder, unserer Liebsten, immer wieder die Kraft aufbringen, geduldig in der Kindererziehung weiterzumachen? Und die Antwort ist, das beste Gegenmittel gegen unser Infragestellen der Gnade Gottes ist Gottes Demonstration seiner Gnade im Evangelium. Wir wollen das, so Gott will, eben das nächste Mal im Rest des Kapitels noch deutlicher sehen, aber wir finden in den kommenden Versen schon einige Dinge, die wir in diese Richtung sehen. Wir sehen, wenn wir weiterlesen würden und das Kapitel 11 fertig lesen würden, eine berührende Geschichte von Gottes Erziehung seiner Knechte inmitten seines Gerichts an denen, die ihn nicht kennen. Aber wir wollen heute noch zum Abschluss einfach nur sehen, wie Gott auf dieses ungläubige, zweifelnde, klagende Gebet Mose antwortet. Und nochmal Vers 16 bis 17 lesen. Da sprach der Herr zu Mose: Versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie die Ältesten des Volkes und seine Vorsteher sind. und führe sie vor die Stiftshütte, dass sie dort bei dir stehen. Und ich will herabkommen und dort mit dir reden. Und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, dass sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht allein tragen musst. Und wir sehen doch hier sofort, wie gütig, wie geduldig der Herr hier mit seinem Knecht umgeht. Gott hat ihn noch nicht zurechtgewiesen für seinen Unglauben. Er wird es noch tun. Und bevor er ihn zurechtweist, redet er so mit seinem Knecht, der ihn gerade mit Selbstmitleid und mit Zweifel überschüttet hat, der sich vom murrenden Volk hat mitreißen lassen zur Sünde und zur Gottesverachtung. Seht nur, wie Gott ihn persönlich stärkt durch seine Gegenwart. Er sagt im Vers 17, ich will herabkommen und dort vor der Stiftshütte mit dir reden. Und dann seht, wie er durch das Legen seines Geistes auf die 70 Männer die Last Mose etwas erleichtert und Minderung seiner Leiden schenkt. Und es ist doch bemerkenswert, dass Gott nicht seinen Geist direkt auf diese Männer legt, sondern er nimmt von Mose auf diese Männer. Und wir werden das nächstes Mal deutlicher noch sehen, aber Mose ist hier ein Bild von Christus, der den Geist Gottes in Fülle hatte und von dem Gott den Geist nahm und auf seine Gemeinde legt. Und Gott gibt durch diesen Geist eine Stärkung und einen Trost dem Mose. Er hilft ihm, er gibt ihm seinen Wunsch. Er gibt ihm Männer, die ihm helfen. Das heißt also, mit der Gnade Gottes sich zu beschäftigen, ist das beste Mittel, um zu erkennen, wie unrecht und böse es ist, genau diese Gnade in Frage zu stellen. Das heißt also, wenn du merkst, dass du Probleme hast mit dem Murren, wenn du merkst, dass du nicht den Ekel davor empfindest, den du solltest, dann studiere die Wege Gottes mit seinem Volk, primär in seinem Senden seines Sohnes. Jesus Christus war der einzige Mensch, der durch diese Welt ging im vollen Bewusstsein für die Falschheit und für die Verdorbenheit murrender Menschen. Und dann starb er, um viele von diesen zu retten und in ein Leben der Dankbarkeit zu führen. Es ist die Schönheit der Geduld Gottes, seiner Gnade und Freundlichkeit in Christus, die am effektivsten bewirkt, dass wir bekümmert werden, dass wir ihn so verachtet haben. Gottes Gnade bewirkt, dass wir jeden Rest des gottlosen Murrens in unserem Leben ausrotten wollen und es tun. Und so lasst uns für heute schließen und, so Gott will, ein anderes Mal weitermachen in dieser spannenden Geschichte aus 4. Mose 11. Ich bete noch zum Abschluss jetzt. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, nicht nur theoretisch zu wissen, was passiert, wenn wir murren, sondern mit ganzem Herzen zu spüren, wie es dich kränkt und wie es dich verwirft. Und so bitte ich dich um eine Sehnsucht nach Befreiung von dieser Sünde. Ich bitte dich, dass du uns zu dankbaren Menschen machst, zu Menschen, die du in Not führen bringst und über die du Dinge häufen kannst, die andere zerdrücken würden. Und dass du uns zu solchen Menschen machst, die stark sind, dich zu preisen inmitten der Not. Herr, wir bitten dich, dass du uns Dinge aufzeigst, die unsere Lust, unsere Begierde übernommen haben. Und die zentral geworden sind, aber nebensächlich sein sollten. Herr, wir bitten dich, zeige uns die Lügen auf, die wir uns denken und die wir sagen. Und wir bitten dich, Herr, reinige uns, so wie wir schon rein sind in Christus. Wir bitten dich um all diese Dinge in seinem Namen. Amen.